Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Diesmal, liebe Hörer, möchte ich Ihnen einen besonderen Film vorstellen, der besondere Kunstgriffe anwendet. Ein Dokumentarfilm über den Vietnamkrieg, nein, besser gesagt über die Spätfolgen, über die langen Schatten, die dieser Krieg bis in die Gegenwart wirft. Ein Film über die nach wie vor quälenden Fragen, die sich für alle stellen, die Widerstand leisten und gegen den Krieg arbeiten wollen. Wir erinnern uns. 1968 fand auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges das Massaker von My Lai statt. Christoph Felder, mein heutiger Gesprächspartner, war 10 Jahre alt, als es passierte. Und 12 Jahre alt, als er sich Bilder von dem Massaker, die inzwischen an die Öffentlichkeit gelangt waren, im Stern anschaute. Diese Bilder hatten weltweit Empörung ausgelöst und haben auch den jungen Christoph Felder berührt. Er musste sie verarbeiten. 50 Jahre später, also im Jahr 2018, wurde sein Dokumentarfilm Inside My Lai aufgeführt. Er wurde in Los Angeles ausgezeichnet und erhielt den Rome Film Award. Das Thema hatte ihn nicht losgelassen. Auch nicht das erstaunliche Schicksal des Soldaten Larry Colburn, der gegen seine eigenen Leute vorgegangen war und damit vielen Zivilisten das Leben gerettet hatte, der daraufhin als Verräter verdammt, später aber mit höchsten militärischen Ehren ausgezeichnet wurde. Christoph Felder ist nach Vietnam gefahren. Er hat Larry Colburn kennengelernt und ihn nach Deutschland eingeladen, um hier eine Begegnung mit einem der Überlebenden von My Lai zu arrangieren. Er hat auch den Sohn von Larry Colburn nach Deutschland geholt und Gespräche mit ihm aufgezeichnet. Denn ich sagte bereits, dass es ein Film ist, der die Langzeitwirkungen aufzeigen will, Auswirkungen, die sich über Generationen hinziehen. So, und diesen Film will ich Ihnen vorstellen. Hören wir rein. Lassen wir den O-Ton auf uns wirken. Lassen wir die Bilder vor unserem geistigen Auge aufscheinen. Wir sehen die deutschen Untertitel nicht, aber wir können dennoch verstehen, worum es geht. Wir sehen auch die Bilder nicht, aber wir können sie uns vorstellen. Ich lade Sie also ein zu einer Filmvorstellung der besonderen Art. Ich spreche mit Christoph Felder, den ich zunächst einmal ganz herzlich begrüße. Guten Morgen, Christoph.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Du hast einen neuen Film am Start. Sag uns doch erstmal, wie der Film heißt.
Der Film heißt A Single Day, also ein einziger Tag.
Davon handelt er auch. Ich habe ihn gesehen, ich habe es verstanden, dass an einem einzigen Tag was passiert ist, und zwar innerhalb von 4 Stunden. Innerhalb von 4 Stunden ist was passiert, was das ganze Leben des Helden beeinflusst hat. Und nicht nur das, auch noch das Leben seines Sohnes. Als wären diese 4 Stunden so verdichtet und als wäre da so viel zusammengekommen, dass es einfach nicht in 4 Stunden reinpasst, sondern sich über das ganze Leben erstreckt. Und weil es sich auch auf seinen Sohn ausgewirkt hat, ist es sogar ein 3-Generationen-Film, denn unser Held Larry, der diese 4 Stunden erlebt hat, der steht seinerseits unter dem Einfluss von seinem Vater, der auch Soldat war. Sodass ich das als einen Antikriegsfilm sehe, der 3 Generationen behandelt. Findest du, dass man das so sagen kann?
Das kann man so sagen, ja. Also es ist genau so, es sind 3 Generationen zwischen Krieg und Frieden, und die Dynamik oder die Prozesse, die zwischen den Zeiten geschehen, die möchte ich mit diesem Film zeigen.
Ah ja.
Vielleicht fangen wir mit dem Vater von Larry, unserem Protagonisten, an.
Ja, machen wir.
Nämlich was. Der war im Zweiten Weltkrieg an dem sogenannten D-Day in der Normandie beteiligt. Und das ist auch ein Teil des Titels, A Single Day, der D-Day, an dem der Vater von Larry sein Leben riskiert hat. Und das hat sich auf den Sohn übertragen.
Wir haben also zwei Single Days. Den Single Day, den ich vorhin genannt habe, das ist der Single Day während des Massakers in My Lai im Vietnamkrieg 1968. Und der Single Day, den du jetzt gerade erwähnt hast, ist der Single Day des Großvaters, der Großvater in unserer Geschichte.
Henry ist der Großvater, Larry ist unser Protagonist und der Sohn ist Connor, der mittlerweile so um die Mitte 30 ist.
Genau, und wir sehen in dem Film Larry und Connor.
Genau.
Und von dem Großvater sehen wir nur Bilder, und zwar in Schwarz-Weiß. Das ist das Interessante an deinem Film, das sage ich gleich. Es ist eine Bilderflut. Es sind Bilder in Schwarz-Weiß, es sind bearbeitete Bilder, es sind Bilder, die professionell wirken, es sind Bilder, die ganz unbedarft wirken, es sind Bilder, die du zu Collagen zusammengebaut hast. Es ist ein richtiger Bildersturm. Um es mal gleich zu sagen, der Film ist kein Horrorfilm.
Genau. Also ich wollte damit verhindern, dass man mit einem schlechten Gefühl aus diesem Film kommt, weil man all dieses Leid gesehen hat, sondern ich wollte auch ganz bewusst das ein bisschen steuern in die Richtung, dass es durchaus eine Hoffnung gibt, wenn man sich den Fragen und den Problemen wirklich stellen will und dass das auch eine beruhigende Wirkung haben kann. Und das wollte ich dem Publikum nicht nehmen. Man muss nicht unbedingt die Gewalt so offensichtlich zeigen, dass man den Zuschauer oder das Publikum schockieren will. Der schockierende Moment ist eigentlich der, also für mich, den ich mit diesem Film vermitteln will, dass sich die Fragen immer wiederholen.
And then there came a plea from the country for people to join the military and help stop the onslaught of communism at the time. That was their justification.
Du zeigst, wie er zwar im Rückblick sagt, er wäre eigentlich reingelegt worden, aber er sagt ganz deutlich, es war schon eine Begeisterung dabei. Dieser Wunsch nach Abenteuer, und den kenne ich auch. Ich war ja damals, als ich 17 war, in Amerika, als Austauschschüler, und meine Klassenkameraden damals, die wären alle mit Begeisterung nach Vietnam gegangen. Das hat mich richtig schockiert, aber so war es. Ja? Ja. Also so eine Begeisterung war da, und die war auch bei unserem Larry vorhanden.
So other young men about my age began to join together, and that's what I did. Joined with two or three other friends of mine. I suppose I was drawn in by all of the, I don't know, the stories that other people told about combat and excitement and
dieses Excitement, dieses Abenteuer, also sah dann aber ganz anders aus, als er sich das vorgestellt hatte. Und in 4 Stunden wurde Larry Colburn zu einem anderen Menschen. Was geschah in diesen 4 Stunden? Er war zusammen mit 2 anderen Soldaten in einem der Hubschrauber unterwegs, wie wir sie von Bildern aus dem Vietnamkrieg kennen, um Farbbomben zu legen, also Markierungen, mit denen Verletzte gekennzeichnet wurden, damit sie leichter aufgefunden und gerettet werden konnten. Er musste dann aber mit ansehen, dass die Verletzten von seinen Leuten nicht etwa gerettet, sondern erschossen wurden. Besonders schockiert hat ihn, dass eine Frau, die hilflos auf dem Feld stand, skrupellos niedergeschossen wurde. Einfach so. In diesem Moment wurde ihm blitzartig klar, dass hier etwas ganz grundlegend nicht stimmte. Hier wurde nicht etwa ein Krieg, in dem gewisse Regeln gelten, geführt. Hier wurden Zivilisten vorsätzlich abgeschlachtet. Er musste dann auch noch mit ansehen, wie die amerikanischen Soldaten Frauen, Kinder und Männer erschossen, die in einem Graben lagen. Es hat ihn so aufgewühlt, dass er sich einmischte und sogar verhindern konnte, dass weitere Zivilisten, die gerade aus einem Unterstand hervorkamen, genauso niedergemacht wurden. Larry Colburn meldete den Vorfall zusammen mit seinem Kameraden. Beide hatten sich vorgenommen, dazu nicht länger zu schweigen und die Wahrheit zu sagen. Sie erstatteten also Meldung und wunderten sich, dass ihr Bericht ungerührt entgegengenommen wurde und die Sache damit abgetan war. Er hatte allerdings einen schlimmen Verdacht. Alle, die an dem Akt des Widerstands beteiligt waren und das weitere Töten verhindert hatten, wurden nun bei Missionen eingesetzt, die als besonders gefährlich galten, sodass man vermuten konnte, dass man sich damit der Zeugen und der Rebellen entledigen wollte. Die Ereignisse der 4 Stunden zeigten bereits Nachwirkungen, auch wenn sie zunächst im Verborgenen blieben.
When I consider how 4 hours out of one day could have such an impact on the rest of my life, I didn't see that coming. I've just accepted the fact that it always will. It's become part of me.
Das Verbrechen kam dennoch ans Tageslicht. Die Task Force Barker hatte etwa 500 Zivilisten ermordet. Seymour Hersh hatte den Fall aufgedeckt und damit internationalen Ruhm erlangt. Das My Lai-Massaker sehen viele als Wendepunkt. Es waren verstörende Bilder um die Welt gegangen, die das Verbrechen anschaulich gemacht und die Proteste befeuert hatten. 1971 kam es schließlich zu einem Prozess. Die Bilder hatten gewirkt. Die Stimmung hatte sich gedreht.
Letztendlich waren es die Fotos von dem Ronald Häberle, die um die Welt gingen. Und die haben dazu beigetragen, dass es überhaupt zu einem Prozess und zu einem Aufschrei in der Öffentlichkeit kam. Das wird auch deutlich durch diese Proteste, die es in Berlin gab, die es in Paris gab, die es eigentlich auf der ganzen Welt gegeben hat. Mhm. Und die mit dazu beigetragen haben, dass dieses Massaker aufgearbeitet wurde. Und man muss natürlich sagen, die Bilder, die er seit diesem Tag im Kopf hat, die ist er nicht mehr losgeworden. Also mit denen musste er leben. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich mich noch intensiver mit dieser ganzen Sache beschäftigt habe und gemerkt habe, es ist so facettenreich, dieses ganze Thema. Und ich habe vielleicht auch eine Verantwortung, gerade jetzt auch in der Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen von Krieg und Frieden, was uns begleitet, und versuchte dann noch Larrys Sohn mit ins Boot zu holen, der auch sich diesen Fragen stellt und der das Trauma seines Vaters und seines Großvaters ja auch in sich trägt. Und das ist nochmal eine ganz besondere Geschichte, dass die Leute, die jetzt vielleicht in den 30er, 40ern sind oder auch meine Generation, also in den 60ern, 70ern, dass die ja auch noch ein Trauma in sich tragen können durch die Erlebnisse der Eltern, der vorangegangenen Generation. Und bei Larry war es natürlich so, dass er ja auch nicht gefragt wurde, ob er zum Militär will, sondern sein Onkel ihm ganz klar gesagt hat, er hatte 4 Geschwister, 4 Mädchen und er als Junge, und sagte, es ist ja klar, nachdem der Vater gestorben ist, dass du jetzt die Rolle übernimmst, um das Vaterland zu
verteidigen,
dein Mann zu stehen.
Deine Pflicht zu tun, ja.
So ist es, genau, ja.
Protecting one's country. Duty. A sense of duty. Maybe misplaced, but after World War II, there was a pretty strong sense of duty in the United States. Patriotism, I guess you'd call it.
Also was der Großvater Henry übermittelt hatte, war zwiespältig mindestens. Er war einerseits ein Held, der D-Day galt als Sieg. Es war ein erfolgreicher und wichtiger und triumphaler Feldzug aus Sicht der Amerikaner. Er war ein Held. Und er hat auch mit einem gewissen Stolz davon erzählt, weil er zum Beispiel mal darauf hingewiesen hat, dass er Saint-Michel gesehen hat. Dass er ein Mann von Welt war, der was zu erzählen hatte und der was gesehen hatte. Und er hatte einen gewissen Stolz und eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der er dieses Soldatenideal weitergegeben hat. Gleichzeitig hatten sich seine Haare verfärbt.
Genau, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass er auf der einen Seite erzählte von dem Schloss in der Normandie, aber auf der anderen Seite still war und sich absolut zugemacht hat. Und das, was Larry dann noch im Gedächtnis blieb, ist, dass der Vater ihn mit ins Kino nahm in einem Film, wo genau dieses Schloss vorkam, von dem sein Vater ihm erzählte. Und das hat ihn sehr beeindruckt und er sagte mir, dass was für ihn ein Schlüsselerlebnis war. Ne? Mhm. Der Vater von Larry auf der einen Seite war er sehr verschlossen. Seine Haare färbten sich weiß und es war ein Trauma, was er nicht vermitteln konnte, nicht vermitteln wollte, um seine Familie auch zu schützen. Und Larry, nachdem sein Vater gestorben ist, wo er 14 Jahre alt war, also noch sehr jung, und der Onkel zu ihm kam und sagte, du musst jetzt das Ruder übernehmen, du musst zum Militär. Und sein Sohn Connor hat natürlich eine völlig andere Freiheit zu entscheiden. Mhm. Für mich war interessant, wie steht Larrys Sohn dazu? Ein Junge, der jetzt in den 30ern ist und natürlich auch diese ganze gesellschaftlich-politische Entwicklung mit ansieht.
Ja, genau. Das sind die beiden, die in dem Film am meisten vorkommen, Vater und Sohn. Und das, was der Großvater erlebt hat am D-Day, was wir als zwiespältig oder als traumatisierend einerseits, aber auch als wichtiges Abenteuer andererseits geschildert haben, das gilt für Larry auch. Er war ja zunächst mal begeistert davon, in den Krieg zu ziehen, hat dann aber dieses schreckliche Erlebnis gehabt und hat auch diese Widersprüchlichkeit, die sich dann auch in dem Prozess nachher wieder gespiegelt hat.
Genau. Und bei dem Prozess wurde dann nur einer verurteilt, nämlich William Kelly. Und was unfassbar ist, dass dieser William Kelly, der einzige Verurteilte, von Präsident Nixon begnadigt wurde, dass dieser William Kelly nachher auf Vortragsreise ging und schildert, wie er die erste Kommunistin erschossen hat, dass das für ihn gar keine Menschen gewesen sind. Und dass er es überhaupt gar keine Beziehung zu hatte, was das eigentlich bedeutet. Und dass der für diese Vorträge über $2,000 kassiert hat. Obwohl er Dutzende von unschuldigen Zivilisten erschossen hat und nachher in der amerikanischen Öffentlichkeit gefeiert wurde als Held.
Und die drei, die das Massaker gestoppt haben, wurden beschimpft. Man hat sie für tot erklärt und man hat sie belästigt, dass man ihnen tote Tiere vor die Tür gelegt hat. Da gab es so richtige Hassaktionen gegen die.
Ja, Larry Cole kriegen dann 30 Jahre später die höchste militärische Auszeichnung Amerikas.
Zunächst wurde er beschimpft und als Verräter dargestellt und später wurde er sogar noch ausgezeichnet dafür, dass er diesen Widerstand geleistet hatte und galt als guter Amerikaner. Also er hatte auch diese Widersprüchlichkeit, während nun wiederum sein Sohn Connor hat eine andere Situation. Er weiß von den Traumata seiner Vorfahren, aber er selber hat eine andere Situation insofern, dass er diese Kriegsbegeisterung nicht hat, sondern kritische Töne anschlägt und sagt, Krieg ist im Interesse von der Rüstungsindustrie und nicht im Interesse der Menschen.
Genau.
Das muss er nun gerade sagen.
Genau. Und da schließt sich für mich ein Kreis. Und das hat auch eine politische und eine gesellschaftliche Relevanz. Das sind die Fragen, die sich heute Jugendliche stellen. Mhm. Warum soll ich in einen Krieg ziehen, der vielleicht gar nicht notwendig ist? Ja? Es ist so viel, was zusammengekommen ist, jetzt gerade in der letzten Zeit. Auf der einen Seite finde ich es bedauerlich, dass es nicht mehr Antikriegsfilme gibt. Mhm. Der anderen Seite finde ich toll, wie Jugendliche sich wehren und versuchen, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Und dafür ist dieser Film eigentlich auch gedacht, dass man sich damit auseinandersetzt, und zwar auf vielschichtigen Ebenen. Jeder erzählt ja seine Geschichte, wie er sie erzählen möchte oder wie er sie erzählen muss, wie auch immer. Aber dass zum Beispiel Larry in Porsche fährt, hat ja auch eine Geschichte.
Das war mir aufgefallen, der Porsche kommt öfter ins Bild.
Genau, wo man erst denkt, ja, hat er das nötig, ne? Muss das jetzt unbedingt ein Porsche sein?
Ja, ne.
Und die Geschichte dahinter ist die, die ich aber bewusst nicht in den Film mit einbezogen hat, dass die Mutter von Larry sagte, wie er mit 18 Jahren oder 17 Jahren sogar nach Vietnam ging und sagte, man muss das vielleicht im Kontext der Zeit sehen. Sportwagen hatten eine völlig andere Bedeutung, wie sie heute haben. Mhm. Es war nicht nur Statussymbol, sondern es war ein Werkzeug zur Freiheit.
Ja, ja.
Steve McQueen fuhr einen Ford Mustang. James Dean fuhr einen Porsche. Und der größte Traum von Larry war, mal einen Sportwagen zu haben.
My father was around 17 when he and his good friend Steve worked at a factory in the summer of 66. Steve had a 55 Chevrolet Bel Air, and they would drive around the neighborhood often listening to Bob Dylan on the car radio and dreaming of being in a Porsche.
Und seine Mutter sagte ihm dann, wenn du wiederkommst, steht ein Porsche in der Garage. Und das war ihre Message, dass Larry einen Anreiz hat, wieder zurückzukommen. Sie wollte ihren Sohn nicht verlieren. Und dieses Versprechen hat sie dann auch wahrgemacht. Und dieser Porsche, den haben wir hier ihm gemietet, weil wir wussten, dass er diese Ambition zu Sportwagen hatte. Er hatte selber nie einen Porsche. Er hat, glaube ich, mal so einen Karmann Ghia gehabt.
Aha.
Sein Traum war aber immer, einen Porsche zu fahren. Und den haben wir genutzt, damit er seine Vergangenheit vielleicht auf eine andere Art und Weise bewältigt oder sich damit auseinandersetzt oder dass wir ihn damit auch konfrontieren.
Aha.
Und deswegen spielt der Porsche auch eine Rolle, die anders ist, wie man zunächst denken mag.
Also der Porsche war ein Preis, eine Art Trophäe.
So.
Und hat er das auch selber so empfunden, hat sich wirklich gefreut über den Porsche?
Er hat sich sehr gefreut darüber, aber man merkte auch genau, es hat einen ideellen Wert und keinen materiellen. Also der Porsche als solcher interessierte ihn nicht, war natürlich toll für ihn damit fahren zu können und das hat er auch mehrfach gesagt, aber es hat jetzt nicht für ihn die Rolle gespielt, die man vielleicht vordergründig denkt.
Ich war wirklich irritiert von dem Porsche, muss ich sagen.
Ja, es geht, glaube ich, vielen so. Aber ich wollte das einfach nicht erklären. Mhm. Also das steht für sich. Und man kann sagen, okay, musste nicht sein oder so. Aber ich habe es aufgrund der Authentizität so gelassen, wie es war. Mhm. Am Anfang gibt es ein Bild. Larry ganz jung als Soldat und ein Porsche daneben. So als eine Imagination. Ne? Das war eigentlich mein Hinweis darauf, dass das in seiner Jugend eine Rolle spielte.
Manche Bilder sind kollagiert, das merkt man schon.
Ja.
Aha, da zeigt sich also eine Bildverbindung von Porsche zu Porsche.
So ist es, genau.
Ihr habt extra einen Porsche besorgt in Deutschland, damit er sich sozusagen wie zu Hause fühlt?
Nee. Wir wollten, dass er sich so ein bisschen mit seiner Vergangenheit beschäftigt. Im Grunde verbindet der ja auch die Themen. Ne? Mhm. Also es ist nicht die Vergangenheit pauschal, sondern es ist eine Verbindung von Thema zu Thema und steht auch für eine Bewegung und steht auch für eine schnelle Bewegung. In dem Fall war mir egal, dass Leute denken, ach, ist das ein Angeber oder was?
Ja, genau.
Muss das unbedingt sein? Ne? Weil dieses Klischee bedient der Film nicht, finde ich. Es ist halt ein Porsche. Und warum soll ich ihn jetzt in VW stecken? Was irgendwie dann eine andere oder nicht so eine Dominanz hat. Ne? Also Dominanz im Sinne von ein bewegendes Teil, wo er auch einen Bezug zu hat.
Das zeigt ja auch, wie du umgehst mit den Leuten, die du zum Thema machst in den Dokumentarfilm. Ich meine, man hätte ja auch einen Dokumentarfilm über ihn machen können, ohne ihm einen Porsche zu besorgen.
Wir haben den ja nicht gekauft, wir haben den ja gemietet. Es hätte auch jedes andere Auto sein können. Aber der Porsche ist eine Randerscheinung und auch die Story ist eigentlich eine Randerscheinung.
Ja, ne? Aber war das nicht auch ein bewusstes Eingehen von dir, dass du dich schon hineinversetzt hast in ihn und dir gedacht hast, ein Porsche wäre jetzt das Richtige?
Ein Stück weit schon, natürlich, klar. Ja.
Also insofern ist es mehr als ein Dokumentarfilm und es ist mehr als die Aufgabe eines Fotografen, der nur abbildet, was ist. Du versetzt dich auch noch in die Leute hinein, die du abgebildet hast.
Ja, eigentlich schon.
Es zeigt deine Herangehensweise. Du bist nicht jemand, der einfach das nur abfotografiert, sondern du bist jemand, der sich einlässt auf das, was er abfotografiert. Das meine ich damit.
Es ist ein Symbol dafür, dass er aus Vietnam zurückgekommen ist. Und das hätte ich in dem Film erklären können, aber es gibt ja viele Elemente, die ich nicht erkläre. Zum Beispiel auch, was soll das mit dem Theater? Warum sitzen die jungen Leute in dem Theater?
Ist mir auch aufgefallen, die Szene.
Genau, ja. Und das hat einfach den Hintergrund. Die ganze politische Entwicklung, wie sie im Moment stattfindet, das ist eigentlich so ein bisschen ein Ausdruck von mir, den ich damit setzen wollte. Man muss das wie ein Theaterstück sehen. Mhm. Ja, dieses ganze politische Spektakel. Solange wir in dieses Theater reingehen oder in das Kino hineingehen, uns daran beteiligen, ja, an diesem Spektakel, sind wir Beteiligte an etwas, was wir vielleicht gar nicht wollen. Und am Schluss ist es so, dass das Kino leer ist. Keiner ist mehr da.
Ist mir auch aufgefallen.
Die Politik spielt für sich selbst. Und das ist vielleicht auch eine kleine Form von Widerstand, dass vielleicht eine Brücke geschlagen werden kann von Berlin, Paris, wo die Widerstände wirklich was gebracht haben und auch einen großen Anteil an der Friedensbewegung hatten oder gehabt haben, dass wir uns beteiligen müssen an einer Art Widerstand, in welcher Form auch immer, indem wir dieses Spektakel nicht mehr ernst nehmen oder indem wir uns davon distanzieren, den Raum verlassen. Das ist die Bedeutung dieser sporadisch auftauchenden Theater, genau.
Das ist die Bedeutung dieser Szene. Ja, und das hat mich ein winziges bisschen kribbelig gemacht, muss ich sagen. Der Film ist so, dass er viele solche Geschichten enthält. Zum Beispiel die Geschichte von Larry Colburn, wie er Widerstand geleistet hatte, wie er angefeindet wurde. Die Geschichte vom D-Day, die Geschichte, die du nachgereicht hast von diesem Porsche. Du erzählst diese Geschichten gar nicht. Ich möchte gerne diese Geschichten erzählen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, meine Güte, was ist das für ein Stoff? Schriftsteller aller Welt, stößt euch auf den Stoff und schreibt schöne Storys. Und das machst du gar nicht. Du zeigst Bilder. Du vertraust den Bildern so sehr, das vermute ich mal, unterstelle ich dir, dass du glaubst, dass die Bilder die Geschichten schon selber erzählen. Oder dass dadurch, dass die Bilder diese Geschichten nicht zu Ende erzählen, dass sie dadurch vielleicht sogar eine größere Wirkung haben. Weil der Zuschauer muss sich selber seine Geschichten machen. Man wird durch den Film konfrontiert mit einer Ansammlung von Bildern, aber nicht mit einer Ansammlung von Geschichten. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt so ein bisschen nervös wirke und sage, Mensch, was für eine schöne Geschichte ist das und warum wird die Geschichte nicht erzählt?
Also ja, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich möchte, dass der Zuschauer mit einem bestimmten Gefühl konfrontiert wird. Mhm. Wenn ich die ganzen Geschichten so erzählen würde, das wäre eine never-ending Story oder es hätte so viele Aspekte des Ganzen, dass es ja wahrscheinlich eine Serie ist, die man jeden Tag weiterentwickeln könnte. Und was für mich eigentlich auch eine Rolle spielt, und gehe ich ja jetzt noch vielleicht noch ein Stück weiter, nämlich ich habe auch versucht, das Gefühl der Leute oder der Soldaten nachzuzeichnen, in welchem Bewusstseinszustand die sich befinden. Es gibt kurze Ausschnitte, kurze Sequenzen, wo das vielleicht auch durch die Musik, durch die Atmosphäre deutlich werden kann und dass ich damit auch Veteranen anspreche.
When the war ended, many former soldiers felt alone, as they do, and they find it extremely stressful to share their traumatic experiences with others. This is associated with the feeling of not totally being understood, and it eventually will lead many into isolation in a whole another world. After a war, many soldiers become alienated from their civilian surroundings, and who can possibly comprehend the horror that they experience? PTSD, or post-traumatic stress disorder, exacerbates this and can trigger fear, anger, and sadness. Combined with the difficulty of opening up, the desire for closeness and understanding falls by the wayside, usually.
Ich möchte das Gefühl von Veteranen mit einbeziehen, die im Krieg gekämpft haben und die eigentlich völlig traumatisiert sehr, sehr viele wieder zurückgekommen sind und denen versprochen wurde, ihr seid die Heroes, ihr seid die Größten, die für unser Land kämpfen. Und Connor sagt es, wenn sie wiederkommen, sind sie ein Scheißdreck wert. Mhm. Im Grunde wird sich überhaupt nicht um die gekümmert. Sie sind eigentlich nur noch lästig, kriegen Privilegien, aber sonst werden sie an den Rand geschoben.
Took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spat half your life. Born in the USA, mit diesem Hit hat Bruce Springsteen auf das Elend der Veteranen aufmerksam gemacht und Benefizkonzerte gegeben, um Veteranenvereine zu unterstützen. Wir verstehen von dem Text immerhin so viel, dass jemand, der aus einfachen Verhältnissen kommt, born in the USA, in ein fremdes Land geschickt wird, um den gelben Mann zu töten. So they put a rifle in my hand, sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man. Darüber hinaus bleibt der Text weitgehend kryptisch. Es heißt da, went down to see my VA man. Dieser VA man ist jemand vom Department of Veterans Affairs, also eine Behörde, die ausgedienten Soldaten bei der Wiedereingliederung ins Zivilleben helfen soll, was aber nicht so leicht ist. Da wird auch ein Schicksal erzählt. Ein Bruder von mir war in Kisan, und das war ein Marinestützpunkt in Südvietnam, um von da aus gegen die Vietcong zu kämpfen, die da immer noch sind. Er aber lebt nicht mehr. They're still there. He's all gone. Er hatte eine Geliebte in Saigon. Ich habe ein Foto von ihm, wo er in ihren Armen liegt. Das ist der Aufschrei der armen Männer einer unglücklichen Generation, born in the USA, die zu geprügelten Hunden gemacht, in den Krieg geschickt und dann als Veteranen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.
Erfreulicherweise hat den Film jetzt auch diese Organisation Veterans of Peace in Amerika erworben, also Rechte erworben. Und die wollen jetzt zum Jahrestag, also im März diesen Jahres, den Film in Amerika zeigen. Also großflächig auch. Also dass der in Amerika auch ein Publikum finden wird, hoffe ich. Dieser Veterans of Peace ist eine relativ große Organisation in Amerika. Die haben sich tausendmal bedankt für diesen Film, ne? Und haben gesagt, boah, den müssen wir haben, den müssen wir zeigen. Und die sind völlig irre geworden, so, ne?
Und du rechnest auch mit einem internationalen Publikum oder du hoffst auf ein internationales Publikum?
Also wenn den Leute in Amerika sehen und das verstehen als so ein Film, der ihnen so ein bisschen Power gibt, dann ja, wäre das toll. Ne?
Es ist kein Blockbuster, es ist ein Special Interest Movie.
Ja, genau.
Ich habe mal gehört, dass es bei den Veteranen so ist, dass unter denen so viele Folgeschäden vorhanden sind, dass sich die Zahl der Selbstmorde fast der Zahl der Todesopfer annähert. Also das habe ich mal gehört und ich habe mir dann auch wiederum sagen lassen, dass diese Zahlen nicht seriös sind, dass man das auch gar nicht sagen kann. Es sind nicht annähernd gleich viele, es sind schon deutlich weniger. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele.
Ja, vor allem geht es ja noch weiter. Es gibt Studien, auch mittlerweile anerkannte Studien, die eindeutig belegen, dass sich das in die nächste Generation überträgt und deren Auswirkungen man auch sieht. Ja, und das wird ja gar nicht mit einbezogen. Ja.
Das ist ja das Thema deines Films.
Aber vielleicht noch mal kurz, um darauf zurückzukommen. Also ich erzähle nicht die Geschichten, die man vielleicht erwartet. Mhm. Und ich erzähle auch nicht die Geschichten, die in diesem Stoff drinstecken. Aber ich möchte ein Gefühl vermitteln, was die Problematik ausmacht. Und diese Problematik ist sehr, sehr vielschichtig. Und ich möchte eigentlich damit auch anregen, sich den Diskussionen zu stellen und dass viel mehr Widerstand mit eingebracht werden kann. Also, dass man diesen Film vielleicht in einem größeren Kontext nachempfinden oder anschauen kann.
Ja, Ich will mal eine Stelle erzählen aus deinem Film, die ich sehr gelungen finde. Vielleicht kann man an dieser Stelle ganz gut sehen, wie du arbeitest, wie deine Methode ist. Und zwar ist es so, da wird im Hintergrund erzählt, also man sieht etwas anderes, als man hört, wie Soldaten im Hubschrauber davon berichten, dass sie auf Leute schießen, wenn sie das Gefühl haben, die haben eine Waffe. Also wenn sie selber sich bedroht fühlen, dann erschießen sie denjenigen aus dem Hubschrauber heraus. Und da erzählen sie sich dann, ja, meine Güte, das sind aber zum Teil ziemlich junge Leute, die wir da erschießen. Das sind ja Kinder. Die haben also schon ihre Bedenken bei dem Job. Und dann sagt einer von denen auch noch, es könnte ja auch sein, dass einer einfach nur eine Stange trägt und dann wird er erschossen. Und es ist ein Kind.
Genau.
Das erzählen die im Hintergrund. Das erzählen die.
Ja.
I remember one firebase that had been abandoned. We flew over it and out of some of the trenches in the top of the firebase, two young men jumped out and one of them had a carbine and one of them had a pack. So they were a threat. And we had to take them down. We landed and captured the weapon and the pack, and I remember the gunship pilot commenting on how young these enemy soldiers were. 14, 15 years old, maybe. And I remember one of the pilots being extremely upset. He was probably 30, 35 years old, and he kept saying, these are just children, they're children. I was a little less upset, I think, because I was thinking, well, he's 4 years younger than I am. I know there were situations where young men were killed because they were evading and they happened to be carrying a stick that was mistaken for a weapon.
Du zeigst Bilder von Jungs, die am Strand Fußball spielen. Und wie passt das zusammen?
Mhm.
Ich sag's mal, wie es zusammenpasst. Also, das passt so zusammen. Du zeigst Jungs, es sind nicht dieselben Jungs, die erschossen werden, aber sind in demselben Alter. Und die sind Jungs, die glücklich sind, die haben Freizeit, die leben im Frieden, die können Fußball spielen, die sind nicht im Krieg, die werden nicht von einem Hubschrauber bedroht und möglicherweise erschossen. Und die haben auch so Pfähle, so Stangen, damit markieren sie die Tore im Strand. Das ist ja so ein improvisiertes Street-Football, also Strandfußball. Also das sind Jungs, die ganz unbefangen im Frieden spielen und das kontrastiert mit der Erzählung, die wir gerade gehört haben. Das Gemeinsame sind bloß die Stangen, die man sieht, und das Alter der Kinder.
Mhm.
So sehe ich das.
Ja, so ist es auch gedacht.
Habe ich richtig geraten?
Genau. Ja. Mhm.
Du hast Bilder gemacht, denen man nicht nachsagen könnte, dass es reißerische Bilder sind. Man kann dir nachsagen, aber das ist keine Kritik, dass du eine gewisse Bilderverliebtheit hast. Das ist ja auch nicht dein erster Film. Ich habe dich ja schon mal gefragt, wie viele Filme du gemacht hast. Und da hast du kurz gezögert und dann habe ich nachgefragt, wie viele Kinofilme denn? Und dann waren es irgendwie auch schon 15. Also man merkt, dass du diesen Bildern sehr, sehr stark vertraust. Das ist deine Welt.
Ja.
Und du gehst wahrscheinlich davon aus, dass diese Bilder genug an Geschichte erzählen und vor allen Dingen, dass sie auch Gefühle hinterlassen.
Ja. Also für mich ist eigentlich immer das Kriterium, wie authentisch ist das, was ich erzähle oder was ich zeige. Und du sagst, du vertraust den Bildern. Ja, das stimmt. Ich vertraue den Bildern, aber werde da natürlich auch immer kritischer, weil ich mittlerweile weiß, wie ich Bilder oder wie man überhaupt Bilder manipulieren kann und die dann eine ganz andere Wirkung erzielen. Und ich versuche halt, einen neuen Blickwinkel zu finden oder einen anderen Blickwinkel zu finden, weil das ist, ja, was dem filmischen Schaffen eine Bedeutung gibt, dass man Aspekte sieht oder zusammenfügt in einer Montage, wie auch immer, die einen gewissen Eindruck vermitteln. Und manchmal ist ja das Ungesagte oder das in den Bildern sich Zeigende mit der Verbindung der Musik oder der Töne kommt nochmal eine andere Dynamik, wo man sich mehr drauf einlassen muss. Da gebe ich dir recht. Also es ist nicht eine einfache Story, die man so guckt, sagt, okay, hat mich betroffen gemacht oder hat in mir die und die Reaktion hervorgerufen. Ja, also man muss sich darauf einlassen. Und das ist meine große Hoffnung oder sagen wir mal mein Anspruch, dass sich das auch bei denjenigen vermittelt, die sich den Film anschauen.
Ja, das war jetzt vielleicht auch nicht ganz so stürmisch gemeint, wie ich das gesagt habe. Ich habe ein Faible für Dokumentarfilme und ich glaube auch, dass du richtig liegst. Und der Film wird dadurch auf eine besondere Art und Weise anspruchsvoll. Es wird nämlich nicht gewertet. Man sieht die Bilder für sich selbst sprechen und man bildet sich seine eigenen Geschichten. Und die eigenen Geschichten, die man sich bildet und die eigenen Schlüsse, die man zieht, die sind viel bedeutender als die, die einem vorgesagt werden.
Mhm. Ja, das wäre toll, wenn das so rüberkommt. Mhm.
Das ist ja das Geheimnis der Kunst. Und du hast auch durchaus einen kritischen Blick auf die Fotografie. Das wird deutlich durch die Rolle des Fotografen, der selber zu Worte kommt und der, wie wir an anderer Stelle in dem Film erfahren, bei unserem Larry gar nicht so beliebt war.
Nach Larrys Ansicht hat der etwas verkauft, wo er keinen Anspruch drauf hat.
Der hat nämlich fotografiert und zwar in Schwarz-Weiß und in Farbe. Mhm. Er war sozusagen im Dienst, er war im Auftrag da als Kriegsfotograf und hat darüber hinaus auch Farbfotos gemacht, die er selber verkauft hat.
Genau, die er mit seiner Privatkamera gemacht hat. Also er hat immer zwei Kameras gehabt, aber die Fotos, die er in Farbe aufgenommen hat, die sind ja um die Welt gegangen. Und die waren natürlich auch der Auslöser. Und darauf beruft sich ja auch Häberle, indem er sagt, ja, wenn es meine Fotos nicht gegeben hätte, wäre das ja nie rausgekommen. Das ist aber nicht ganz richtig. Vielleicht nicht in dieser Intensität, aber rausgekommen wäre es irgendwann sowieso, weil Seymour Hersh, der Journalist, das Ganze ja auch aufgedeckt hat, beziehungsweise das niedergeschrieben hat, was ihm ein anderer Soldat erzählt hat. Mhm. Das war ja nicht seine Erfindung. Natürlich hat er recherchiert, aber das wird immer sehr, sehr hoch gehängt, dass Seymour Hersh das an die Öffentlichkeit gebracht hat, was aber nicht ganz stimmt. Aber egal. Die Bilder haben eine ganz wichtige Rolle gespielt und sie haben so eine wichtige Rolle gespielt, dass es nach My Lai verboten wurde, vom Krieg Bilder privat aufzunehmen.
Because of the photographs, there became a restriction that no soldier is allowed to carry a personal camera with them. Yeah, that's one of the rules they came up with.
Das kommt auch im Film vor.
Das kommt auch im Film vor. Ja.
Also nicht nur, dass man immer mal wieder eine Kamera sieht im Film und dass man selber beglückt wird mit einerseits Schwarz-Weiß-Fotos und andererseits mit tollen Farbfotos, sondern es kommt auch ganz deutlich drin vor, dass mit My Lai beendet werden sollte, dass Bilder zu einem Faktor werden, der gegen den Krieg arbeitet.
Genau, ja.
I think it was one of the photographs maybe changed everybody's perspective about war, you know, what it's really like. A lot of people, there are a lot of protests against the war after that, you know, the photos came out and everything, you know, people burning the draft, you know, more and more just got people against the war. So pictures, I think, helped change everybody's view on the war.
Deswegen gibt es auch das berühmte Museum für Kriegsfotografie in Saigon, jetzt Ho Chi Minh Stadt, wo du im Grunde hingehörst, oder?
Ja.
Indirekt, ja.
Indirekt. Mhm.
Und du warst auch mal da.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Und in dem Museum ist es auch so, dass man den Fotografen nicht vorwerfen kann, dass es immer nur die Elendsbilder sind, die um die Welt gegangen sind. Sondern man sieht den Fall, wo jemand erschossen wird vor dem Schuss und man sieht nicht Bilder, wie das Gehirn rausspritzt. Also die Worte, die Vorstellungen auslösen, und die Bilder, die etwas zeigen, das ergänzt sich in dem Fall, weil hier hat man Bilder, die etwas zeigen und diese Bilder zeigen nicht nur etwas, sondern sie lösen auch Vorstellungen aus und die werden aber nicht gezeigt. Und so sehe ich das auch bei deinem Film. Es ist ja diese alte Problematik zwischen Showing und Telling. Also ich als Schriftsteller sage immer, ja, ich will einfach nur erzählen, ich mache das Telling und du machst als Dokumentarfilmer das Showing. Du zeigst die Bilder. Aber es ist nicht so, dass du etwas zeigst, das man dann sichtbar macht, sondern deine Bilder machen etwas sichtbar und etwas vorstellbar. Also man sieht die Bilder einerseits und andererseits sind es Vorstellungen, die man sich selber machen muss.
Das hast du gut gesagt, ja.
Ja.
Sehe ich auch so.
Dein Film wird dadurch anspruchsvoll. Das muss man schon sagen.
Macht es natürlich auch schwieriger, ne?
Ja.
Die ganze Vermarktung, also ich habe ja auch mit dem Fernsehen gesprochen, wie das ist mit einer Ausstrahlung des Films. Und mein Gefühl war, sie haben es mir nicht direkt offen gesagt, aber mein Gefühl war, dieser Film, der ist uns zu anspruchsvoll. Ja? Also im Sinne von, naja, finden wir gut, aber irgendwie passt er nicht so in den Rahmen. Ne? Wo man sich dann fragt, was passt in den Rahmen? Das macht den Film natürlich schwieriger, war mir aber von Anfang an klar,
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Fernsehen zurückhaltend ist, weil du eigentlich alles das vermeidest, was für das Fernsehen so typisch ist. Der Film ist nicht reißerisch, der Film ist nicht leicht auslesbar. Also man sieht den Film nicht und denkt, ja, ich weiß schon, was da drin vorkommt, kann man gut nacherzählen, kann man nicht. Sondern der Film ist wie ein Mosaik und man muss sich selber sein Gesamtbild daraus zusammensetzen. Und dieses Gesamtbild, was man sich daraus zusammensetzt, ist auch nochmal kompliziert. Es ist bunt auf eine ganz andere Art und Weise, weil es mehrere Aspekte zeigt. Es zeigt, dass es diese Begeisterung gab für den Krieg und es macht diese Veteranen und die Soldaten, es macht die nicht fertig. Es stellt sie nicht als Ungeheuer dar. Einige schon. Also es gibt echte Verbrecher. Aber auch das wird nur indirekt gezeigt. Ich sag mal, was der Film bei mir ausgelöst hat. Ja, das sollte ja so sein. Der Film sollte ja was auslösen in den Betrachtern. Und ich habe mir gedacht, es gibt offenbar zwei verschiedene Sorten von Soldaten. Es gibt die Soldaten wie Larry, die traumatisiert werden, die das eigentlich nicht ertragen können, dass sie plötzlich töten müssen, was sie sich gar nicht so vorgestellt haben. Sie haben sich irgendwas anderes unter dem Krieg vorgestellt. Und wenn sie mit der Wirklichkeit des Krieges konfrontiert werden, dann verkraften sie das nicht.
Okay.
Andererseits gibt es aber auch Soldaten, die den Krieg als Gelegenheit nutzen, um ihren Killerinstinkt auszuleben, die das wirklich mögen, dass sie Leute umbringen. Das gibt es auch. Und das war wohl auch die Konfrontation, die ganz am Anfang stand. Als Larry mit ansehen musste, wie er mit einem ganz anderen Typus von Soldaten konfrontiert war, nämlich mit dem Soldaten, der einfach so eine Frau niederschießt. Ja, das habe ich mir so gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist das Zusammentreffen von zwei verschiedenen Typen von Soldaten gleich zu Anfang der Geschichte, wie ich sie aus diesem Film gesehen habe.
Ich finde, Michael Bilton sagt das ja ganz treffend, ne? In dem Statement, wo er beschreibt, was bist du für eine Art von Mensch? Bist du jemand, der diesen Weg nimmt oder den anderen Weg nimmt? Jeder hat eine Chance, sich zu entscheiden. Mhm. Entscheidest du dich für das Richtige oder entscheidest du dich für das Falsche? Er gibt das Beispiel mit den Mitschülern, ob man das anzeigt oder nicht oder wie man sich verhält.
Man sieht bei einem Mitschüler, dass der Wunden hat, wie geschlagen worden ist. Das erkennt man. Und jetzt ist die Frage, wie verhält man sich? Meldet man das oder
Richtig,
meldet man das
genau.
nicht? Und das war ja das, was Larry gemacht hat, zusammen mit seinem Kumpel, dass sie sich entschlossen haben, wir melden das, was wir gesehen haben. Und das war auch ihre Form von Widerstand. Wir hatten zwei Akte von Widerstand. Der eine Widerstand war der, dass sie gesagt haben, wir melden das Unrecht, das wir gesehen haben. Und das andere noch viel stärkere, das war der Akt, wo sie den eigenen Soldaten entgegengetreten sind und dadurch noch 12 Leute aus My Lai gerettet haben. Also es gab zwei Akte des Widerstandes. Der eine Akt war, dass man etwas meldet und der andere Akt war, dass sie aktiv dagegen treten. Und dass man etwas meldet, das entspricht auch der Aufgabe des Fotografen. Mhm. Denn diese Bilder sind eine Meldung.
Ich würde vielleicht auch noch einen Schritt weiter gehen. Michael Bilton sagte, wenn du dich für den richtigen Weg entscheidest, also der für dich richtig ist, für diesen Weg, dann hast du nicht so ein Problem, wie wenn du dich für den falschen Weg entscheidest, ja, in dem Fall Leute wahllos umbringst oder so, weil dann bist du dein Leben lang damit konfrontiert und du musst es vor deinem Gewissen verantworten. Die Realität ist aber meiner Ansicht nach, egal für welchen Weg du dich entscheidest, bist du, wenn du den falschen Weg nimmst, damit belastet, dein Leben lang, auch wenn du es vielleicht vor dir herschiebst oder leugnest oder was auch immer. Mhm. Und wenn du dich für den anderen Weg entscheidest, der sogenannte gute Weg, in dem du deinem Gewissen schuldig bleibst, wenn du diesen Weg nimmst, bist du aber auch unter Umständen dein Leben lang belastet, nur in einer anderen Form. Ein Beispiel, was auch in dem Film vorkommt, ist Fred Widmer. Fred Widmer hat vor den Augen des Fotografen einen Jungen erschossen, weil er sagte, ich habe dem den Gnadenschuss gegeben. Das ist Quatsch. Es gibt keinen Gnadenschuss. Ne? Wenn man sich in so eine Situation begibt, dann muss man den Jungen retten, nicht erschießen. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Und Fred Widmer hat aber als einer der ganz, ganz wenigen seine Geschichte aufgearbeitet, indem er sein Leben lang, mittlerweile ist er ja auch verstorben, an Unis und Schulen war und hat darüber berichtet, was er falsch gemacht hat, was er versäumt hat, was er angerichtet hat. Mhm. Ich meine, das ist auch eine Aussage dieses Films, dass auch wenn du dich richtig entscheidest und vielleicht auch Widerstand ausübst, dass du dann auch damit belastet bist oder dass du damit auch umgehen musst. Es ist kein Freibrief dafür, dass du dich gut fühlen kannst.
Ja, es ist eine Situation, wo man sagen kann, du hast nicht die Wahl, kein Gift zu schlucken. Eins von den beiden Giften musst du schlucken. Entweder du gehst den falschen Weg, dann wirst du darunter leiden dein Leben lang, oder du gehst den richtigen Weg, dann hast du sofort ein Problem und möglicherweise auch noch länger ein Problem. Aber du kannst nicht ohne Probleme aus dieser Sache rausgehen.
Absolut. Das Problem bleibt bestehen, genau.
Und dann ist es besser, den Weg der Wahrheit zu gehen.
Ja.
Auch das habe ich mir aus diesem Film so rausgeholt.
Mhm. Das Machen dieses Films, das hat eine längere Zeit gedauert. Mhm. Und ich habe mich aus ganz verschiedenen Perspektiven diesen Themen gewidmet oder habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich würde mich total freuen, wenn er zu einer Diskussion beiträgt. Und zwar zu einer offenen Diskussion, die generationsübergreifend ist. Ich denke auch an Eltern, die Kinder haben und die vor der Situation stehen, würde ich jetzt meinen Sohn oder auch Mädchen, ist ja auch eine Diskussion, würde ich das in den Krieg schicken wollen?
For my father, it was a journey into the past, a journey to his father and also one that made me realize truly how important it is to fight for peace.
Was mir wirklich wichtig ist, ist, in der Gesellschaft wird immer Angst als der Punkt angeführt, der uns vermitteln will, wir müssen uns sichern, ja, also Sicherheit, Sicherheiten schaffen. Und das ist meiner Ansicht nach eine Lüge. Dieses Gefühl, Sicherheit zu schaffen, indem man Angst schürt, ist eine Lüge und darüber hinaus finde ich auch, also gelinde gesagt, eine Verarschung der jungen Generation.
Man hatte damals der Generation von Larry gesagt, es steht ein Sturm des Kommunismus bevor, eine Domino-Theorie. Die Kommunisten, die müssen gestoppt werden.
Ja.
Also wenn wir jetzt in Vietnam nicht stoppen, dann haben wir sie morgen vor der Haustür.
So ist es. Und das sind heute die Russen.
Ja, ganz zum Schluss oder gegen Ende des Films sieht man ein Wort, erstaunlich, auch mal Schrift in dem Film zu sehen ist, da sieht man das Wort kriegstüchtig irgendwie im Hintergrund, so wie ein böses Omen, was da so leuchtet. Ist das auch so gemeint?
Das ist so gemeint, ja. Und das ist auch in einem tief dunklen Rot.
Ja.
Und das ist natürlich dann klar, was da nahe liegt.
Es wirkt ein bisschen so wie das Notausgangslicht von einem Kino. Ja, und es ist deine Art, Dinge, man kann nicht mal sagen, dass du die andeutest. Du zeigst sie ja. Du zeigst sie, aber du lässt es offen, wie man sie interpretiert.
Wenn das gelingt.
Ja, mir hat der Film eine Menge Assoziationen gebracht. Ich habe mir eine Menge dazu vorstellen können. Gut, ich bin auch vorbelastet, weil ich ein besonderes Interesse habe an dem Thema. Ich habe den Film gesehen, die ganze Zeit war ich aufmerksam und habe gedacht, ja, wie soll ich das denn verstehen? Wie soll ich diese Szene jetzt verstehen? Und jemand wie du hat gleichzeitig ein kritisches Verhältnis zu den Bildern und weiß, dass man mit Bildern auch betrügen kann und dass man den Bildern auch nicht so vertrauen darf. Also, es ist wirklich ein sehr komplexer und anspruchsvoller Film. Und dafür danke ich dir, Christoph Felder. Ich danke dir für das Gespräch. Schönen Dank.
Ich danke dir auch. Vielen Dank.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art können Sie auf Kontrafunk an jedem Sonntag hören, um 15, um 20 und um 23 Uhr. Außerdem werden die Folgen archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie Zeit dazu haben. Ich empfehle zum Nachhören das Gespräch mit Christoph Felder, das Sie unter dem Titel Widerstand zählt finden können und den Bericht von Dr. Nguyen Pham, der den Titel trägt Berührende Liebe in Vietnam. Ich habe diesmal mit Christoph Felder über seinen neuen Film gesprochen, A Single Day, vom Abenteuer zum Widerstand. Der Film läuft jetzt auch in Deutschland an. Halten Sie Ausschau. Am 11.02. zum Beispiel ist er in Berlin im Babylon-Kino zu sehen. Ich möchte schließen mit Worten von Larry Colburn, der die Erzählung von seinem Vater als Reise in die Vergangenheit ansieht. Eine Reise, die ihm klar machte, wie wichtig es ist, für den Frieden zu kämpfen. Mein Vater sagte immer, ich würde immer wissen, dass das, was wir taten, moralisch richtig war. Und wir taten, was wir konnten, um Menschen zu helfen, die sich nicht selbst verteidigen konnten. Es ist das, was mir geholfen hat, durch alles durchzukommen. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch und das ist alles. Mit diesen Worten und mit Musik aus dem Film A Single Day von Christoph Felder verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.